Herzlich willkommen zum Podcast Transfer Talks – Klimaschutz jugendgerecht gestalten. Wir, die Arbeitsstelle für eigenständige Jugendpolitik, sind ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und wollen jugendpolitische Diskussionen befördern. Dazu veranstalten wir Denkwerkstätten zu verschiedenen Politikfeldern, die Einfluss auf das Leben junger Menschen haben. Zuletzt hat uns das Thema Jugendbeteiligung an der Klimaschutzpolitik vor Ort beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit verschiedenen ExpertInnen aus der Jugend- und Klimaschutzpolitik, um mehr über die Umsetzung von Jugendbeteiligung in Klimaschutzfragen zu erfahren. Dabei beleuchten wir viele Perspektiven aus Praxis, Wissenschaft und Politik. Wir wünschen viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zur dritten Folge der Transfer-Talks Klimaschutz jugendgerecht gestalten von jugendgerecht.de. Mein Name ist Nils Rusche, ich bin Referent bei der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik und ich freue mich, heute für euch zu moderieren. Wir sprechen mit Philipp Reis, Co-Projektleiter der Agentur für kommunalen Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik. Guten Tag, Herr Reis.
Schönen guten Tag, Herr Rusche. Schön, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was vorzustellen vom kommunalen Klimaschutz.
Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit Ihnen und der Agentur für kommunalen Klimaschutz an. Wer sind Sie und was macht die Agentur für kommunalen Klimaschutz eigentlich?
Genau, meine Rolle in der Agentur für kommunalen Klimaschutz ist die des Co-Projektleiters. Wir leiten das Projekt zusammen, meine Kollegin Elke Bojara-Becker und ich. Wir haben im Projekt selbst relativ viele Aufgaben. Also vielleicht nochmal ganz kurz was so zum Rahmen, wo dieses Projekt überhaupt herkommt und was wir machen. Wir sind ein Auftragsprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums, das seit letztem Jahr. Uns gibt es aber in der Art eigentlich schon länger. Und zwar seit fast 2008 gab es unterschiedliche Vorläuferinstitutionen der Agentur für kommunalen Klimaschutz, immer am Deutschen Institut für Urbanistik. Das liegt sicherlich sehr stark darin begründet, dass wir hier natürlich die kommunale Zielgruppe am DIFU, die Abkürzung für das Deutsche Institut für Urbanistik, am besten auch bedienen können. Wir sind in dem Projekt ungefähr 25 Personen. Das heißt, wir haben sehr spezialisierte Teilbereiche, wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigen, um Kommunen bei ihren Klimaschutzbemühungen zu beschäftigen. So das ganz allgemeine Ziel, wenn man es mal so irgendwie auf einen Satz runterbrechen müsste, ist, dass wir die Kommunen oder auch Akteure aus dem kommunalen Umfeld, das können auch Stadtwerke sein oder Religionsgemeinschaften oder Sportvereine, dazu befähigen möchten, dass sie ihre Klimaschutzziele auch erreichen können und dass sie auch Klimaschutzmaßnahmen flächendeckend umsetzen und beschleunigen können. Und dafür brauchen sie Informationen, dafür brauchen sie Beratung oder Unterstützung und die bieten wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wir beraten tatsächlich richtig mit einer Hotline, wo man bei uns anrufen kann. Da kann jeden Tag, jeden Wochentag, sonst werden die Kollegen und Kolleginnen sauer, jeden Wochentag kann man bei uns anrufen von 9 bis 15 Uhr. Und kriegt dann Informationen zu den Fördermöglichkeiten, aber auch zu den Handlungsmöglichkeiten. Also ne, ich habe ein Problem, ich brauche eine Lösung. Rufen Sie bei uns an, wenn Sie Fragen zu den Fördermöglichkeiten im kommunalen Klimaschutz haben. Da können wir gerne weiterhelfen. Na, vielleicht noch ein Fokus, den wir in der Beratung haben. Ich hatte gesagt, wir arbeiten im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Und damit stehen natürlich auch die Programme des Wirtschaftsministeriums und ganz im Speziellen die nationale Klimaschutzinitiative bei uns stark im Fokus im Rahmen der Beratung. Nationale Klimaschutzinitiative vielleicht, sollte ich es nochmal erläutern, wobei es darum geht, das ist eine Initiative, die es auch seit 2008 gibt, unter der relativ vielfältige Fördermöglichkeiten zusammengefasst werden mit einzelnen Richtlinien. Es ist quasi so ein Rahmen, der Kommunen adressiert, aber auch andere Akteure aus der Wirtschaft oder aus der Zivilgesellschaft und auch aus dem Bildungsbereich. Von daher passt das, glaube ich, hier auch ganz gut rein. Auch dafür gibt es Fördermöglichkeiten. Und dazu beraten wir natürlich sehr detailliert zu allen anderen Förderprogrammen, können wir zumindest im Rahmen der Beratung, sozusagen eine Orientierung geben, wie man dort weiter sich orientiert bei den, genau. Ansonsten haben wir relativ viele Informationsmaterialien, Publikationen, die wir bereitstellen. Es gibt eine Informationsplattform klimaschutz.de, der sprechende Titel. Da gerne mal vorbeischauen. Es gibt relativ viele kleine Publikationen. Es gibt eine große, die ich gerne explizit nochmal nennen möchte. Das ist der Leitfaden kommunaler Klimaschutz. Da steht quasi alles drin, was man so wissen muss, wenn es um das Thema kommunaler Klimaschutz für die praktische Anwendung geht. Wir bezeichnen es auch mal so als das Handbuch für die Klimaschutzmanagerin. Klimaschutzmanagerin, nochmal als Erläuterung, sind die Akteure in den Kommunen, die quasi das Thema bei sich auf der Agenda stehen haben und das dann auch in die Verwaltung integrieren müssen. Genau. Was machen wir noch? Wir machen unglaublich viele Veranstaltungen. Einerseits natürlich auch, um die Akteure in den Kommunen weiterzubilden und um denen auch sozusagen die auf den Stand zu halten, den Informationen und Hilfsmöglichkeiten zu geben, aber auch, um die miteinander zu vernetzen. Die wissen ja teilweise mehr als wir. Das ist ja auch vollkommen richtig und gut so. Und da ist natürlich auch der Austausch und die Übertragbarkeit von Handlungsmöglichkeiten das Ziel. Genau. Und das ist jetzt für heute, glaube ich, nicht so relevant. Wir kümmern uns auch um ja, das Thema Klimaschutzmonitoring und Verfahrens- und Qualitätsstandards, da geht es um Bilanzierungsstandards und solche Aspekte. Genau, das so im Groben und Ganzen, was wir alles machen. Man kann da jetzt noch überall detaillierter reinschauen, aber ich glaube, das spiegelt schon ganz gut die Vielfalt unserer Aufgaben dann auch wieder.
Ja, lass uns doch gerne gleich mal kurz schauen, was so in der Förderlandschaft gerade an spannenden Fördermöglichkeiten, ich sag mal, im Angebot ist. Also welche Möglichkeiten es gerade für Kommunen gibt, die aus Ihrer Sicht gerade besonders interessant sind, worüber Kommunen Bescheid wissen sollten.
Genau, also ich hatte es ja schon gesagt, in erster Linie natürlich die Programme der Nationalen Klimaschutzinitiative, die sich ja auch ganz explizit an die Kommunen richten. Wir haben da als quasi die größte Förderrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative die Kommunalrichtlinie. Und die Kommunalrichtlinie adressiert ganz spezifisch Kommunen und Akteure aus dem kommunalen Umfeld, also auch Stadtwerke, auch Sportvereine, auch Träger von sozialen Einrichtungen, auch die kommen hier alle mit, das passen hier alle mit rein und finden hier auch eine passende Fördermöglichkeit. Das reicht im Endeffekt von der einfachen investiven Maßnahmen wie der Beleuchtungssanierung bis hin zu einer Personalförderung, zum Beispiel für diese Klimaschutzmanagerin, die ja gerade auch schon erwähnt wurden. Und es gibt aber auch andere Förderschwerpunkte, die sich um teilweise die Erstellung von Studien, Machbarkeitsstudien, Klimaschutzkonzepte als quasi sehr wichtiges Instrument, um sich strategisch auch in der Kommune aufzustellen. Also da findet quasi jede Kommune, die im Klimaschutz aktiv sein will, ihren passenden Förderbaustein. Genau. Ansonsten gibt es Förderung für Lastenräder, es gibt Förderung für Kälte- und Klimaanlagen, also dass die energieeffizienter werden. Es gibt Förderungen für innovative Klimaschutzprojekte, wo man eher schaut, wie kriegt man nochmal neue Konzepte etabliert, die man dann vielleicht auch bundesweit in die Umsetzung bringen kann. Das heißt, hier ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Aber kommunaler Klimaschutz ist, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, ist das ein Querschnittsthema, wo so ganz viele verschiedene Themenbereiche auch eine Rolle mitspielen. Und von daher kann man nicht sagen, es gibt diese eine Richtlinie. Kommunalrichtlinie, ja, aber ansonsten vielleicht eine ganze Menge anderes. Deswegen habe ich mal geschaut, was sonst noch so relevant ist. Denn unsere Aufgabe als Agentur ist natürlich auch, durch diesen Förderdschungel, ist glaube ich das böse Wort dafür, Vielfalt an Fördermöglichkeiten ist die positive Formulierung, durch die Vielfalt an Fördermöglichkeiten da auch einmal so durchblicken zu können. Das Thema, was die Kommunen jetzt in den letzten Jahren sehr bewegt hat, ist die kommunale Wärmeplanung. Da gibt es jetzt nicht ganz explizit eine Förderung bei der Planung, sondern da werden die Mittel ja durch den Bund bereitgestellt. Aber hier legen die Länder teilweise auch noch was drauf. Aber die Planung ist ja das eine, die Umsetzung ist ja dann das nächste. Da gibt es die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, um wirklich nochmal zu schauen, wie kriegt man diese Wärmenetze, die ja jetzt noch sehr häufig auch fossil betrieben werden, dann auch dekarbonisiert, klimafreundlich betrieben. Es gibt TRAVO-Pläne, wo es auch genau um diese TRAVO für Transformationsplan, wo es auch um die Möglichkeiten geht, die in der Wärmewende stecken und wie man diese Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wärmewende schafft. Ansonsten für Kommunen immer relevant ist die Städtebauförderung. Da stecken natürlich immer so ein paar regulierende Planungsprozesse mit drin, die man mit beachten muss. Aber auch hier haben Themen des Klimaschutzes wie auch der Klimaanpassung eine recht hohe Bedeutung. Und denen wird ja auch im Vorrang eingeräumt. Von daher, auch das passt ja sehr gut. Und wenn man dann so in die einzelnen Bereiche reinschaut, hat man natürlich auch die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude. Da steckt auch die Heizungsförderung drin und die energetische Sanierung und solche Aspekte. Und wir haben auch ein recht großes Programm beim BMUV, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, wo man Maßnahmen, also natürlicher Klimaschutz ist der Gegensatz zum technischen Klimaschutz. Technischer Klimaschutz, da schaut man immer, wofür brauchen wir Energie und wie effizient können wir die dafür einsetzen und kriegen wir die vielleicht erneuerbar. Natürlicher Klimaschutz schaut eher auf andere Emittenten aus dem Naturschutzbereich, wie zum Beispiel Moore. Man auch sagt ja, mit der Renaturierung von Mooren hat man auch CO2-Einsparungen als Beispiel. Genau, und da gibt es auch eine Reihe von Förderprogrammen, die sich auch teilweise direkt an soziale Einrichtungen, teilweise an Kommunen, teilweise auch an andere Körperschaften richten. Also man kann sagen, so im Großen und Ganzen gibt es recht viele Fördermöglichkeiten. Es hilft, bei uns in der Hotline anzurufen. Es hilft, sich auch mal die Kampagne Energiesparwechsel des BMWKs, des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums anzuschauen. Und ja, im Endeffekt muss jede Kommune für sich entscheiden, wo sie ihren Fokus hinsetzt und welches Thema sie dann adressiert und dafür dann auch die passende Fördermöglichkeit bereithält.
Super, das heißt, es ist ein großer Katalog an Möglichkeiten, sich da finanziell unterstützen zu lassen. Und wenn eine Kommune jetzt so ein bisschen noch eine Inspiration sucht, was sie machen könnte oder auch kommunale Akteure, haben wir auch schon noch eingegrenzt, was sind denn aus Ihrer Sicht gerade auf der inhaltlichen Ebene spannende Projekte oder Good Practice-Erfahrungen, die Sie gerne teilen möchten mit unseren Zuhörenden aus den Kommunen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt erstmal in jedem Bundesland gibt es tolle Projekte und in jedem Bundesland gibt es auch eine Landesenergieagentur. Ich würde Kommunen empfehlen, auch sich mit denen mal in Verbindung zu setzen und dort mal nachzufragen, was deren Angebote sind und auch welche Vorreiterkommunen es so im eigenen Bundesland gibt. Auch sich der Agentur schauen. Wir schauen ja sehr stark so mit dem Blick auf den Bund. Das heißt, wir gucken nicht in einzelne Bundesländer, sondern überall hin. Da gibt es natürlich immer wieder so ein paar Vorreiter und deren Namen häufiger fallen. Mal so ein paar genannt, also der Rhein-Hunsrück-Kreis, der ist, glaube ich, sehr auch überregional bekannt dafür, dass er einfach schon seine Energie zum Großteil auch aus Wind holt. Also beim Strom hat er seinen eigenen Bedarf schon längst gedeckt, mehr als gedeckt. Und die Gemeinde Mörsdorf im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein ganz kleiner Ort, 600 Einwohner, hat allein 11 Windkraftanlagen auf gemeindeeigenen Flächen entwickelt. Das heißt natürlich, wenn das auf gemeindeeigenen Flächen passiert, kriegt die Kommune dann auch, es wird auch beteiligt an den Einnahmen und damit hat der Klimaschutz dann auch einen positiven Effekt auf die Kommune, auf die regionale Wertschöpfung, auf die Region. Das sind vor allem die Pachteinnahmen an der Stelle. Das ist also genau, Rhein-Hunsrück-Kreis kann man immerhin gucken, wenn es um erneuerbare Energien geht. Ansonsten Mobilität, da fällt einem ja immer direkt Münster ein. Wir haben jetzt mal nicht Münster genommen als Best Practice, ist vielleicht tatsächlich auch ein Best Practice, aber es gibt auch andere Kommunen. Zum Beispiel hat Konstanz, da bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, den höchsten Radverkehrsanteil in Deutschland. Wie machen die das? Die haben einen eigenen Radverkehrsbeauftragten, der kümmert sich in der Kommune darum, bei dem laufen alle Fäden zusammen und die haben ein Handlungsprogramm Radverkehr, was sie Stück für Stück umsetzen. Mittlerweile sind die bei 140 Kilometer Gesamtstreckennetz im Radverkehr, was eine Menge ist. Und da greifen einfach auch dadurch, dass es diese Person gibt, die sich nur um das Thema Radverkehr kümmert, eine Menge Maßnahmen ineinander und kommen dann zu dem Ergebnis, dass man da einfach den höchsten Radverkehrsanteil hat. Beim Radverkehr haben wir eh häufig das Problem, man muss häufig erst das Angebot schaffen, bevor die Nachfrage entsteht. Das ist im Mobilitätsbereich häufiger so der Fall. Manchmal muss man erst die Radwege bauen, bevor die Radfahrer kommen. Von daher gibt es da eigentlich einen recht direkten Zusammenhang. Wir haben nochmal geschaut, was es im Bereich Bildung gibt und Beteiligung. Und da hat der Landkreis Kassel tatsächlich recht vorbildlich Energiesparmodelle an 73 Schulen eingeführt. Energiesparmodelle sind Energiesparmaßnahmen, die an Schulen umgesetzt werden. Dabei ist es ganz wichtig, dass quasi alle Akteure in so einer Schule mit eingebunden werden. Also man nimmt die Lehrerinnen und Lehrer mit, die Hausmeister mit, dann natürlich auch die Schülerinnen mit. Und die haben am Ende zwei Möglichkeiten, wie sie das Ganze umsetzen. Da müssen wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Aber sie werden zum Handeln motiviert durch Wettbewerbe, durch Maßnahmen. Es gibt dann Energiedetektivteams, die durch das Schulgebäude laufen und gucken, ja, wo geht denn hier die Energie verloren? Wo sind wir denn ineffizient? Es gibt Sachen wie den laufenden Schulbus. Also das ist dann tatsächlich kein Schulbus, sondern also das Laufen steht da im Fokus, nicht der Bus. Und so werden dann Stück für Stück weitere Maßnahmen entwickelt. Und gerade durch diese Menge an Schulen, 73 Schulen, in denen das eingeführt wurde, hat man dann natürlich auch sehr, sehr hohe Einspareffekte. Also jetzt nur für die Förderung hier im Landkreis Kassel kann man sagen, die haben über 1200 Tonnen CO2 eingespart. Und das ist für 73 Schulen und für einen Landkreis dann doch schon eine ganze Menge. Genau. Und so kann man diese Liste ewig fortsetzen. Wir haben Ravensburg, da gibt es ganz tolle Verfahren der Bürgerbeteiligung. Wir haben in Gotha ein sehr vorbildliches Verfahren zur Wärmewende. Es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen Akteure, die sich da hervortun, einzelne Kommunen, die sehr vorbildlich sind. Heidelberg kann man auch immer nennen. Da haben wir natürlich auch schon eine lange Geschichte des Klimaschutzes. Auch die Stadt Freiburg. Also diese Liste ist auf gar keinen Fall abschließend und man kann noch sehr, sehr viel mehr nennen. Es gibt überall gute Beispiele, es gibt überall Best-Practice-Beispiele und es hilft als Kommune, sich mal umzuhören, wer macht denn hier schon was, wer ist denn schon aktiv und von wem, mit wem kann ich mich vernetzen und von wem kann ich mir da auch Anregungen holen.
Sehr gut. Wir schauen ja sehr besonders auf die Altersgruppe der Jugendlichen, der jungen Menschen. Und daher nochmal die Frage, was denn aus Ihrer Sicht die Rolle von Jugendbeteiligung an kommunalem Klimaschutz ist oder aber auch sein kann?
Also da muss man, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich, was können Jugendliche oder auch Kinder und Jugendliche selbst für den Klimaschutz tun? Und das andere ist, wie können sie sich einbringen und vielleicht auch, wie können sie beteiligt werden? Und welche Möglichkeiten kann eine Kommune auch bieten, um die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen auch mitzudenken und auch, ja, überhaupt erstmal zu erfahren? Ich weiß nicht, ob das immer allen so klar ist, ob da vielleicht nicht auch andere Bedürfnisse vorhanden sind. Wenn man erstmal schaut, was können sie machen? Ich hatte jetzt schon die Energiesparmodelle genannt. Das ist was, was an vielen Schulen in Deutschland schon stattfindet. Insgesamt an 4.200 Schulen in Deutschland wurde das schon umgesetzt. Über 1 Million Kinder und Jugendliche haben schon daran teilgenommen. Das heißt, das ist ein etabliertes System und da kann natürlich auch jede Kommune sich überlegen, wollen wir da nicht unsere Schülerinnen und Schüler auch stärker mit einbinden? Also wenn wir uns da unterhalten mit den Kolleginnen, die solche Modelle umsetzen, dann kommt immer als relativ früh die Rückmeldung, und am wichtigsten ist, dass die zu Hause richtig nerven. Und das ist tatsächlich dann, also die Kinder und Jugendlichen, wenn die in diesen Energiesparmodellen sozusagen mitbekommen, was, wo wir überall Energie verschwenden, wo wir nicht effizient sind, wo man Dinge besser machen kann, dann nehmen die das auch mit nach Hause. Und dann werfen die vielleicht auch dem Papa und der Mama mal vor, warum vielleicht zum Bäcker mit dem Auto gefahren wird. Also das heißt, es hat eine Multiplikatorenwirkung über diese reine Maßnahme in der Schule hinaus. Zweite Frage, wie kann denn die Kommune sich das auch reinholen und da auch die Jugendlichen beteiligen? Und da gibt es das schöne Instrument der Jugendklimabeiräte. Also Klimabeiräte ist etwas, was es in vielen Kommunen gibt. Da geht es im Endeffekt darum, dass man sich ein Gremium aus Expertinnen und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammensucht, die eine Kommune beim Klimaschutz beraten, auch damit man die Akteure mit dabei hat. Jugendklimaräte im Gegensatz dazu bestehen jetzt überwiegend aus jungen Menschen. Das sind meistens so 12 bis 25 Jahre. Und die wollen auch eine aktive Rolle in der Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen übernehmen und beraten quasi dann auch die Kommune über diese Jugendklimabeiräte. Fokussieren sie natürlich sehr stark auf Fragen, die auch gerade die jüngeren Generationen betrifft. Da kann man vielleicht ein paar auch mehr exemplarisch nennen. Also Jugendklimarat Bremerhaven, auch der Klimarat Bremerhaven, der ist relativ etabliert. Die gibt es seit 2014 und das sind bis zu 15 Mitglieder und die initiieren selbst Maßnahmen, treiben die Kommune so ein Stück weit an, versuchen auch das Bewusstsein in der Bevölkerung zu adressieren und auch natürlich mit dem Fokus dann auf die junge Generation und bringen sich auch aktiv oder möchten sich aktiv in politische Entscheidungsprozesse einbringen und dann da auch ihre Position wiederfinden. Es gibt es auch in anderen Kommunen, also in Mainz-Bingen gibt es das im Landkreis Jugendklimarat Lippe, auch in Baden-Württemberg, teilweise auf Landesebene gibt es auch solche Jugendklimabeiräte. Das ist dann teilweise noch ein bisschen anders gefasst. Es gibt ja auch das Konzept der Kinder- und Jugendparlamente in einigen Regionen. Auch da können solche Klimathemen natürlich behandelt werden. Wer das vielleicht bei sich in der Kommune mal umsetzen möchte, wir bearbeiten oder erarbeiten bei uns, Deutschen Institut für Urbanistik, in einem anderen Projekt auch sogenannte Klima-Hacks. Das sind immer so kleine Online-Dokumente, wo man zu einzelnen Themenbereichen mal so eine Anleitung, wie geht's denn eigentlich, was sind gute Beispiele, wo kann ich weiterlesen, bekommt. Und da gibt es auch einen Klima-Hack, das heißt, mach dein Projekt Gründung eines Jugendklimabeirates und da wird auch mal so ein bisschen erläutert, wie man sowas gründen kann und auf die Beispiele hingewiesen. Ansonsten sehen wir aber auch oder haben wir vor allem 2019 gesehen, dass Jugendliche sich auch ungefragt, und das ist schön, das ist jetzt nicht negativ gemeint, einmischen und Fridays for Future hat in dem Zeitraum auch dazu geführt, dass wir vermehrt Anfragen von Kommunen hatten, die zu dem Thema noch nicht so aktiv waren. Das ganze Thema wurde jetzt natürlich in den letzten Jahren dann auch durch andere Krisenthemen, wie auch immer man es nennen möchte, ein Stück weit überlagert. Aber nicht deswegen, auch aus anderen Gründen, wird von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern das Thema Klimaschutz immer noch als ein sehr wichtiges eingeschätzt, vor allem auch was Zukunftsthemen anbelangt. Und Stichwort Zukunftsthema ist natürlich auch dann das Thema, was Jugendliche betrifft, weil da geht es quasi um das Leben, was sie noch vor sich haben.
Ich würde daran gerne anschließen an die Zukunftsfrage. Was sind denn die besonderen Jugendthemen und Jugendperspektiven, die eben junge Menschen so einbringen in die Prozesse, die vielleicht auch nur die jungen Menschen einbringen können?
Ich glaube, am allerwichtigsten ist, sie haben einen relativ unverklärten Blick von außen. Wenn ich in 3 Verwaltungen gearbeitet habe und dann in der neuen Verwaltung anfange zu arbeiten, habe ich, das ist nicht böse gemeint, immer noch den Verwaltungsblick. Und den muss ein Jugendlicher nicht haben. Den muss auch ein Bürger oder eine Bürgerin nicht haben, wenn sie sich in solche Prozesse einbringt. Das heißt, man kann freier, man hat quasi nicht diese Schiene im Kopf, ja, aber wie machen wir es denn? Das ist erstmal, das ist Kreativität, das ist sowas, Innovationskraft und Energie, die quasi damit auch in so eine Kommune getragen werden kann. Dann ist natürlich das Bewusstsein für Umweltfragen, ich hatte es gerade schon erwähnt, auch sehr, sehr wichtig, weil Umweltfragen Zukunftsfragen sind und damit auch die Gestaltung letztlich der Lebenszeit von den Jugendlichen bedeutet. Also die Veränderungen und die Maßnahmen, die wir heute treffen, die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen ja, wie unsere Zukunft gestaltet ist, und die wird maßgeblich dann von den heute Jugendlichen gelebt werden müssen. Jugendliche können es ja jetzt schon als Veränderungstreiber einbringen, können andere Perspektiven einnehmen, können mit Energie und Innovation in solche Prozesse reingehen. Und dafür eignen sich eben genau solche partizipativen Ansätze, wie sie die Jugendklimabeiräte, Jugendparlamente und auch andere Partizipationsformen ermöglichen. Und dazu kommt, Jugendliche haben auch natürlich andere Themen, die sie interessiert, oder eine andere Lebenswelt, mit denen sie sich beschäftigen. Ganz spannend finde ich immer, als Jugendlicher ist man natürlich auch auf ein Leben ohne Auto angewiesen oder ohne eigenes Auto erstmal. Und das heißt auch, man weiß, wie der ÖPNV funktioniert vielleicht, oder man weiß, wie man mit dem Fahrrad überall hinkommt. Und auch das sind Erfahrungswerte, die wichtig sind für eine Kommune zu wissen. Ist denn unser Angebot sinnvoll? Ist der Fahrradweg an der richtigen Stelle? Ist der Schulweg vielleicht zu gefährlich an dieser oder jener Stelle, die wir bisher noch nie bedacht hatten? Auch da kann man auf dieses Wissen zurückgreifen. Man kann auch aus einer anderen Ecke schauen und sagen, ja, okay, Jugendliche haben Interessen, die vielleicht man sonst gar nicht sieht, natürlich auch Konsuminteressen oder andere Konsuminteressen. Da gibt es auch spannende Projekte, die daran ansetzen. Es gibt ein Projekt, das hat den schönen Titel Klima und Klamotte. Und da geht es eben genau darum, wie man mit Textilkonsum umgeht und welchen Bezug der zum Klimaschutz hat. Also da geht es ganz stark darum, welche Auswirkungen, Umweltauswirkungen hat die Bekleidungsindustrie? Wie kriegen wir, also was heißt Fast Fashion? Ist das, welche Auswirkungen hat das vor allem? Und da werden Workshops gemacht, und dann geht es sehr stark um Upcycling, um Secondhand-Kleidung, um Reparaturen und die langjährige Nutzung von Ressourcen, um dann im Endeffekt Ressourcen, CO2 und natürlich auch Geld einzusparen und auf der anderen Seite sich ja auch sozial zu vernetzen. Das hat ja auch einen gesellschaftlichen Wert, wenn man sich in solche Prozesse mit einbringt. Und das macht ja auch was mit einer Kommune, mit einer Gemeinschaft, wenn man sich schon mal in einem Diskurs, wie auch immer er geartet war, begegnet ist. Und dann gibt es natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, die schon in der Ausbildung sind, also Jugendliche dann eher. Auch da gibt es Projekte wie das Projekt Klimaausbildung, wo es sehr stark auch um die Vermittlung von Klimaschutzwissen und nachhaltigen Handel bei der beruflichen Bildung geht. Also auch, wie kriegt man dieses Thema da mit eingebunden? Da richtet man sich an Azubis, aber auch an Fachkräfte und bietet ihnen Schulungen. Und ich finde, all diese Ansätze, die stehen nebeneinander, die sind teilweise ein bisschen anders geartet, aber sie geben natürlich immer den Jugendlichen dieses Thema Klimaschutz mit und befähigen sie, sich selbst dazu eine Meinung zu bilden. Also es heißt ja nicht jetzt immer nur, man muss es genauso machen, wie das dann irgendwie in so einem Projekt dargestellt wird, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, und vielleicht ergeben sich für den einen oder anderen dann ja auch so zukünftige Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Das kann ja auch Berufswünsche zum Beispiel beeinflussen. Und von daher halte ich diese Ausgestaltung, diese Themen auf jeden Fall für sinnvoll. Ich finde, Jugendliche sollten sich hier einbringen und sollten auch das, was manchmal vielleicht als Jugendliche Leichtsinn oder als Jugendliche Naivität auch wirklich einbringen, weil das kann sozusagen, das geht anderen manchmal verloren, und genau diese Leichtigkeit braucht es dann manchmal auch.
Ja, ich würde gerne noch eine Gruppe ein bisschen stärker halt in den Blick nehmen zum Schluss, und zwar die engagierte Zivilgesellschaft, die wir an vielen Stellen als gesellschaftstragend ja auch erleben. Wie kann die Zivilgesellschaft vor Ort sich gut einbringen oder aber auch gut eingebunden werden, je nachdem, ob man das so top-down oder bottom-up verstehen möchte?
Das hängt natürlich immer ein Stück weit von der Kommune ab, inwiefern sie vielleicht von sich aus schon Gelegenheiten schafft. Also gibt es Partizipationsmöglichkeiten oder nicht? Wenn es das gar nicht gibt, auch dann gibt es noch Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ja mit German Zero eine Organisation, die genau das sich auf die Fahne geschrieben hat, nämlich zivilgesellschaftliches Engagement auf der kommunalen Ebene zu stärken. Das Ganze heißt dann Local Zero, und da geht es darum, sehr schnell sich einen Überblick zu verschaffen, welche kommunalen Handlungsmöglichkeiten man in der eigenen Kommune hat und wie man sich auch mit anderen vernetzen kann. das ist etwas, was man quasi machen kann, auch um der Kommune vielleicht aufzuzeigen, hey, ihr habt hier Möglichkeiten, die Kommune vielleicht selbst noch nicht sieht. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten. Jede Kommune, die aktiv im Klimaschutz ist und sich ein Klimaschutzkonzept erstellt und sich selbst eine Strategie und einen Fahrplan damit gibt, die schaut ja ganz genau hin, dass sie da auch die beste Förderung bekommt. Und das ist dann meistens die Förderung über die Kommunalrichtlinie. Und da ist eine Beteiligung verpflichtend. Das heißt, es muss die Öffentlichkeit eingebunden werden. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Das kann eine Informationsveranstaltung sein. Das kann aber auch sein, dass man Workshops macht zu einzelnen Themen. Viele Kommunen machen für die Erarbeitung ihrer Handlungskonzepte, also der Maßnahmenkataloge, die dann quasi so das ein Teilergebnis von so einem Klimaschutzkonzept sind, auch Beteiligungsworkshops, einfach weil man ja die Akzeptanz braucht. Man muss Maßnahmen auch manchmal darauf, also man muss sie immer darauf abklopfen, ob sie sozial verträglich sind, ob sie in Einklang mit den Interessen der Kommune oder auch der Zivilbevölkerung sind. Und das ist auf jeden Fall eine Beteiligungsmöglichkeit, die man auch wahrnehmen kann und sollte. Die Beiräte, die häufig gegründet werden, die sich an die interessierte Öffentlichkeit und auch an die Fachöffentlichkeit in der Region oder den Kommunen wenden, hatte ich schon genannt. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nur finanziell einzubringen. Die Stadt Heidelberg hat zum Beispiel für die Aufgabe der Wärmewende, die sie vor sich hat, und für den damit verbundenen notwendigen Ausbau von Wärmenetzen Genussrechte vergeben. Genussrechte heißt, da will ich mich jetzt nicht festlegen, was es genau heißt. So wie ich es verstanden habe, erwirbt man Anteile an einem Projekt oder einer Firma, ohne dass man Mitspracherechte hat. Aber man kriegt natürlich auch eine Dividende. Und die ist im Vorhinein festgelegt und die Stadt Heidelberg hat das ausgerufen. Die hat innerhalb kürzester Zeit 6 Millionen Euro eingesammelt. Das kann man jetzt nicht auf alle Kommunen übertragen, aber die Möglichkeit, dass man hier auch das private Kapital mit einbindet, anfragt, ob die Bürgerinnen die Bereitschaft haben, sich hier auch einzubringen, auch finanziell einzubringen. Auch das ist eine Möglichkeit der Beteiligung, die man nicht außen vor lassen sollte und die in vielen Kommunen funktioniert. Das können Klimaschutzfonds sein, das können aber auch andere Möglichkeiten der Beteiligung wie Crowdfunding oder ähnliches sein. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man Ehrenamtliche einbinden kann. Es gibt da ein eigenes Projekt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative, wo es nur um die Einbindung von ehrenamtlichen Beteiligten geht, gerade in Kleinkommunen. Die Besonderheit an Kleinkommunen, also hier wirklich von Kommunen unter 1000 Einwohner, relativ kleine Gemeinden, die haben teilweise keine richtige Verwaltung. So, das passiert teilweise auf der drüberliegenden Ebene der Verbandsgemeinde. Aber es gibt Ehrenamtliche, die sich dort auch einbringen können und auch das kann man machen. Und man kann natürlich auch Azubis mit einbinden. Auch da gab es spannende Projekte dazu, wie man die Azubis mit einbinden kann. Es gibt zu all diese Projekte, die ich jetzt genannt hatte, auch im Vorwärts, sind alle dokumentiert, findet man die Informationen hauptsächlich auch auf klimaschutz.de. Aber die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfältig. Und natürlich kann man sich auch immer mit ganz allgemeinen Dingen an seine Kommune wenden. Wenn man einen Notstand zum Beispiel bei Radwegen sieht und sagt, hey, wir haben hier einfach eine Gefahrensituation im Verkehr für Radfahrer an bestimmten Stellen, dann kann man das ja auch so der Kommune melden. Eine Kommune ist zwar erstmal von außen vielleicht eine Blackbox, aber natürlich auch darum bemüht, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu bemühen, das ist ja zu erfüllen. Und das ist ja im Endeffekt auch ihr Zweck.
Herr Reis, ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch. Weiterführende Informationen zur Arbeit der Agentur für kommunalen Klimaschutz finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Und wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.